Hi und herzlich willkommen zum Kaktus-Podcast Episode 36, die jetzt eine ziemlich lange Pause vorher hatte. Sorry dafür, die war auch nicht angekündigt und definitiv habe ich die auch nicht geplant. Und was Lustiges, die Episode entspricht der Außentemperatur hier. Es sollte eigentlich wärmer werden heute, also es waren 38 Grad angekündigt, aber wir haben jetzt 36 Grad geschafft und es ist eine Outdoor-Episode. Das hört man daran, dass es hier also auch noch mehr Geräusche gibt. Und bevor ich jetzt also mich hier in Details ergehe, es geht um Herrn Maria. Herr Maria und seine seine wunderbare Reise, die er gemacht hat. Und es ist noch was Besonderes, diese Episode gibt es, das ist die erste ihrer Art, die es gleich auf mehreren Kanälen gibt, sowohl als Audio im Kaktus-Podcast als auch auf unserem YouTube-Kanal. Man kann da auch von links nach rechts switchen. Das ist sozusagen unser erster Videocast hier. Und das Ganze läuft also relativ, nicht stümperhaft, also so mit der Technik, die halt da ist. Die Kopfhörer müssen heute als Mikrofon herhalten. Ich habe keine schalloptimierte Studio-Umgebung und wenn jetzt hier jemand ins Bild reingelatscht kommt, dann wird das so sein. Trotzdem hoffe ich, dass das alles ganz gut wird. Und ich freue mich auf diese Aufnahme und hoffe, dass es also euch viel Spaß macht. Nochmal zum Thema Videocast. Da geht ein Shoutout an Gordon Schönwälder. Der hat nämlich ja letzten Endes zumindest zum Teil diese Kombi inspiriert, hat gesagt, mach doch mal beides. Und ich fand das einfach eine ganz witzige Idee, das mal so zu machen. Und ja, jetzt kommt das. Badum. So, und ich habe ja gesagt, nee, das habe ich noch nicht gesagt, ich bin nicht zu Hause. Und damit ihr mal seht, wo ich bin. Jetzt sieht man erstmal gar nichts mehr. Es ist sehr hell hier, also die Sonne scheint. Und ich stecke gerade mitten. Ich lebe sozusagen im Moment mitten zwischen lauter Weinbergen. Ich gucke mal, auf der anderen Seite kann man es wahrscheinlich besser sehen. Es ist wunderbar idyllisch hier. Da hinten ist mein Studio. Und da kann man also sehen, so sieht es hier drumherum aus. Und es gibt hier einen tollen Garten, der ist allerdings ziemlich vertrocknet momentan. Und das ist ein wunderbares altes Haus, ist so alt wie unsere Gärtnerei, ist 1600 irgendwas gebaut worden. Aber innen drin sehr, sehr schön. Und ja, also ich bin nicht zu Hause. Und darüber bin ich tatsächlich auch ganz happy. Ich bin nämlich im Urlaub und habe mir gedacht, damit kann man doch was anfangen. Das ist doch ein hervorragendes Setting, um eine neue Episode für den Kaktus-Podcast zu machen. Und ein weiterer Grund, warum ich das ganz gut finde, dass ich nicht zu Hause bin, weil zu Hause habe ich also viel zu selten mal Zeit, so was Wertvolles zu machen, wie ein Buch zu lesen. Und das Buch, was ich also jetzt gelesen habe und das, was ich euch heute vorstellen will, das ist dazu noch ein ganz besonderes. Es handelt von Herrn Maria, der sich auf eine Reise begibt. Das Buch sieht so aus. Jetzt könnt ihr euch entscheiden, ist das jetzt absonderlich oder nicht. Für alle, die also das ganz normal im Podcatcher hören, gibt es also auch auf der Seite dann die Bilder dazu. Alle, die es im Video sehen, kriegen das jetzt so auch zu sehen. Dafür bewegt sich wahrscheinlich ansonsten nicht mehr so viel. Also, Herr Maria begibt sich auf eine Reise. Und das ist also Inhalt dieses Buches, diese Reise. Und es ist also ein philosophisches Buch. Und das war also für mich zu Anfang so ein bisschen abschreckend, weil ich mir gedacht habe, eine Rezension für ein philosophisches Buch. Also eigentlich war ich schon kurz davor, mich wieder zu verabschieden von der Idee, darüber was sagen zu wollen. Weil ich habe natürlich dann schon so den Gedanken, ein Rezensent, der sollte ja eigentlich wenigstens annähernd die Gedankenwelt des Autors streifen können. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, liegt irgendwie so ein bisschen out of range für mich. Weil, ganz schlicht und ergreifend, da ist der Autor mir also ein paar Meilen voraus. Und deswegen habe ich gesagt, gut, ich nenne das jetzt einfach mal nicht Rezension, auch wenn das ein nettes Keyword ist, sondern ich erzähle einfach so ein bisschen, was mich beim Lesen bewegt und was mich daran erfreut hat. Und das ist doch eine ganze Menge Zeug. Und begonnen hat das Ganze also mit einer erfreuten Frau. Und zwar mit der ich im Urlaub bin, ressorttechnisch sozusagen meine Frau. Und ich musste also feststellen, wenn meine Frau im Urlaub gut unterhalten ist, dann tut mir das also auch gut. Das vervielfältigt sozusagen das Entfaltungspotenzial. Und sie muss aber zwischendurch mal kichern und liest mir also zwischendurch immer mal ein paar kurze Geschichten aus dem Buch vor, das sie liest. Und reißt mich so ein bisschen aus meiner eigenen Lektüre. Also ich verlasse dann Italien. Das, was ich gerade lese, die Untiefen des Lebens heute in Südafrika. Oder die filigrane Mechanik des Zusammenhalts in einem Team. Das war also das, was mich bewegt hat in der Zeit. Und stattdessen erlebe ich also die Erlebnisse eines Jungen, der in den 1920ern nächtens einem König begegnet ist. Und das, was jetzt also irgendwie so ganz kurz in einem Satz oder in einem Nebensatz sich zusammenfasst, und im weitesten wahrscheinlich nicht viel mehr als, wie soll man sagen, also ein Sandkorn in der großen Weltgeschichte ist. Das hat also da tatsächlich eine ganz andere Dimension auch. Das ist also, so diese Details, also liebe ich. Oder ich bekomme also vorgelesen und höre zu bei den Erfahrungen in Sachen Kaufmannsehre. Ich denke dann automatisch auch gleich drüber nach, wie ist das mit ehrlichen Kaufleuten? Gibt es die heute noch? Was macht einen ehrlichen Kaufmann aus? Sind solche Tugenden heute noch von Gewicht für uns? Und ja, also es führt irgendwie alles dazu, ich schnapp mir irgendwann das Buch und lese es dann einfach selber. Und dabei begleite ich also Herrn Maria regelmäßig in sein Dachstübchen, dort wo er in Ruhe und Freude, in Freude Ruhe und Freude bei seinen Pflanzen findet. Also ja, das ist ja so was Gegenseitiges. Und tatsächlich ist das ein Thema, was mich also selbst auch schon seit längerem beschäftigt. Was machen die Pflanzen eigentlich mit uns? Die intensive Beschäftigung, die beruhigt uns, die entschleunigt und sie tun uns insgesamt gut, ohne dass wir etwas tun müssen. Und das ist so eine Randbeobachtung. Meine persönliche, die aber im Buch eigentlich gar nicht erwähnt wird. Also das ist eigentlich mehr so eine Beobachtung. Und es geht also tatsächlich auch um Pflanzen, weil Herr Maria, der Held des Buches sozusagen, der ist nämlich ein Pflanzenliebhaber und er ist Philosoph. Wie gesagt, ich habe da so ein bisschen meine Berührungsängste, weil Philosophen, und ich habe ein paar von ihnen in meinem Leben kennenlernen dürfen, die sind immer ganz besondere Menschen und ich verbinde mit ihnen tatsächlich auch in besonderem Maße so das Gefühl, dass sie in einer anderen Welt leben würden, so wie in einer Seifenblase, aber eben nicht in meiner, sondern in einer anderen. Wie dieses Gefühl entstanden ist, das könnte ich tatsächlich gelegentlich mal ergründen, aber im Moment ist mir das gar nicht so wichtig. Aber ich weiß, es sagt also viel mehr über mich als über Philosophen aus. Und Deswegen empfinde ich also tatsächlich das andere Thema, die Pflanzen, viel mehr verbindend zwischen uns, weil Herr Maria, nein, er ist nicht Kakteenliebhaber, sondern er ist Sukkulentenliebhaber und Sammler. Und er tut das also mit der notwendigen Ernsthaftigkeit. Und eigentlich tut das sogar weitaus mehr, er tut es in einer Weise, die man sozusagen in einem Glas sich gar nicht messen lässt, weil das Glas wäre in meinen Augen schon längst voll. Sehr übergelaufen, und übergelaufen ist, das lässt sich immer ganz schlecht bewerten. Also, Herr Maria pflegt seine meist unbedornten Sukkulenten in seinem verglasten Dachstübchen, und ich freue mich gleich über den Anfang seiner Geschichte. Denn noch bevor die wirklich losgeht, gibt es was, was ich an Büchern sehr schätze, eine Gebrauchsanweisung. Die nimmt mich als Leser mit und nimmt mir die Angst, denn der Autor erklärt mir, wie das geht. Er setzt sich sozusagen neben mich, nein, andersrum, er setzt mich neben sich auf einen Stuhl, und dann schaue ich in die gleiche Richtung wie er und wie ich das Buch lesen soll. Das erklärt er auch. Und also diese Metapher ist auch sehr schön. Er sagt, wie man einen heißen Tee trinkt. So entfaltet er nämlich, er, der Tee und das Buch, seinen ganzen Gehalt. Und so mache ich das, schluckweise, ohne mir die Zunge zu verbrennen. Sehr schön. Apropos mitnehmen. Auch das ist ja noch ein Thema. Ich bin immer so ein bisschen zaghaft. Philosophie klingt ja gemeinhin so ein bisschen dröge. Also das sagen wir immer dazu oder denken das. Dem schiebt Herr Maria aber sofort einen Riegel vor, weil das Buch beginnt nämlich tatsächlich eher wie ein Krimi. Und das hat er also wirklich wunderbar hingekriegt. Also der erste Satz, in dem Satz wird vom Prinzip die Bühne für alles, was danach folgt, und auf dem also alles danach inszeniert wird, aufgebaut. Und das ist also wirklich faszinierend. Und ohne jetzt zu viel zu verraten, Herr Maria kehrt also just von einer Reise heim aus dem malaiischen Archipel, als ihn also noch auf der Schwelle ein schicksalhafter Anruf ereilt, der dann tatsächlich die Handlung für das gesamte Buch auslöst und ihn als Philosoph am Ende in neue Sphären vordringen lässt und mich als Leser mitnimmt dabei. Wie so oft im Leben, Herr Maria hat noch den Rucksack in der Hand, der wie er selbst noch die Dämpfe der fernen Orte atmet, von denen er gerade gekommen ist, und erfüllt ist von den Eindrücken der Reise. Und sein friedliches Ankommen zu Hause, danach sehnt man sich ja, das wird also von diesem Telefonanruf jäh gestoppt. Sein Weiterleben wird vom Inhalt des Anrufs vollständig verändert. Und was mich sehr beeindruckt, er setzt also sofort alle Hebel in Bewegung, um sein Leben in geordnete Bahnen zu lenken. Und ich finde es ganz spannend, welche Leitplanken uns dabei mitunter weiterhelfen können. Und das beobachtet also Herr Maria auch sehr aufmerksam und zeigt das mir als Leser auch. Und manchmal so ganz beiläufig, also ein paar Debreziner Würstchen mit scharfem englischen Senf oder leider nicht mehr stinkende, weil inzwischen verblühte Blüte von Edith Colea Grandis. Ja, und Herr Maria ist also gezwungen, sich unmittelbar mit dem Tod zu beschäftigen. Er muss sich damit auseinandersetzen und macht das auch eben wegen dieses Anrufs, den er hat. Nicht altershalber, sondern eben aus anderen Gründen. Der Anruf hat damit zu tun. Und Herr Maria denkt sich, der Tod ist der Wegweiser der Philosophie. Und ja, denke ich. Also ich musste dann gleich kichern. Dann wurde mir aber sehr schnell bewusst, wer da kichert. Also der kichert eigentlich nur ein Narr. Und zwar der, der sich in Sicherheit wähnt. Und tatsächlich wer ist wann schon sicher vor dem Tod? Und das hat mich also dann auch, und das ist das Wunderbare an diesem Buch, sofort wieder wach gemacht. Ich habe mich dann gefragt, war ich nicht selber auch gerade erst auf dem Kurs, dass das plötzlich greifbar war. Und habe mich also ziemlich erschreckt, dachte so, Mensch, ich bin ganz schön schnell im Vergessen, im Alltag. Also eine bemerkenswerte Wirkung von dem Buch. Und Herr Maria nimmt mich also mit auf den Weg der Besinnung. Er und auch ich schauen auf das Leben, auf seinen Wert und die Bedeutung für uns. Herr Maria sucht sich dazu einen professionellen Philosophen, den er anschreibt. Und ich gehe einfach mit ihm mit. Er bleibt allein in seiner Wohnung, allein, aber er erscheint mir also nie einsam. Das ist also auch ganz spannend. Er ist begleitet. Und ich als Leser beobachte ihn dabei. Ich gebe zu, der Philosoph, also der, mit dem Herr Maria dann alsbald regelmäßig in schriftliche Zwiesprache sich begibt, der ist mir ein bisschen suspekt. Es beginnt also mit dem Bild der welken Kakteen, die er in seinem ersten Satz erwähnt, und der Tatsache, dass Herr Maria das also wortlos duldet. Allein einem Philosophen muss man diese Übertreibung wohl nachsehen, und auch wenn ich eigentlich keine inhaltliche Begründung für dieses Bild in seinen Gedanken finden kann, Philosophen dürfen sowas eben. Die anfänglich allzu wortreichen Erwägungen unter Hinzunahme von Platon und anderen sokratischen Schülern wirken auf mich auch ziemlich bemüht und allzu geflissentlich. Aber es hat immer alles zwei Seiten. Dafür zeichnen sie dem klaren und präzisen Geist von Herrn Maria mühelos eine umso präzisere Kontur. Also auch das ziemlich cool. Zwischendurch erfreue ich mich über offenbar gemeinsame Bekannte von Maria, Herrn Maria und von mir. Und es beginnt mit einer Sansevieria pinguicula. Und da fällt mir auf, dass Pflanzen also die Menschen verbinden in vielerlei Hinsicht. Und was mir auch auffällt, Pflanzen kommen immer durch Menschen zu uns. Immer, wirklich in jedem Fall. Und ich lerne wieder. Ich denke an das Substrat für Sansevierien. Da könnten wir in der Gärtnerei, glaube ich, noch mal ein bisschen nachschärfen. Also da hat Herr Maria so die eine oder andere Idee, die ich ganz spannend finde. Und da geht noch mehr in den Details. Das sind so die Feinheiten. Und mich erfreut, dass ich auf diese Art und Weise meinem Beruf wieder neu begegnen kann. Und das ist so ein schönes Geschenk im Urlaub. Ich mag die regelmäßigen Beobachtungen der Pflanzen in seiner Sammlung. Wie Herr Maria die Herkunft und seine Pflegegewohnheiten in die Geschichte einwebt, und immer wieder entdecke ich neue Details für mich. Und ich mag die Gestaltung des Buches. Regelmäßig eingestreut zu den Pflanzengeschichten wunderbare Strichzeichnungen. Die natürlich liegt auf der Hand, die jeweilige Pflanze, über die er gerade gebeugt ist und die Blüte bewundert oder sich fragt, wann die Blüte kommt, oder eben darüber nachdenkt, wo die Pflanze zu Hause ist. Dazu gibt es also immer kleine Zeichnungen. Die sehen dann so aus. Also im Video kann man sie jetzt sehen, und ansonsten findet ihr die dann bei dem Artikel. Noch ein Priocarpus, den man sich anschauen kann. Und das Bemerkenswerte ist also an diesen Zeichnungen, also ich habe im Laufe meiner Auseinandersetzung, es hat viel mit Katalogerstellung und so zu tun, habe ich gelernt, wie aufwendig und schwierig das ist, solche Illustrationen zu erstellen. Ich halte das jetzt nochmal ins Bild, damit man das sehen kann. Wenn man da ganz nah rangeht und das Telefon mitmacht und scharf stellt, dann sieht man, dass das Bild aus ganz vielen kleinen Punkten besteht. und eben mehr oder weniger Punkte sind. Und das ist also wirklich, dauert viel, viel Zeit, um so eine Illustration zu erstellen. Und was aber noch wichtiger ist, noch anspruchsvoller ist, also das Auge muss geschult sein, um an der Pflanze typische Merkmale für die Pflanze zu identifizieren und sie von Anomalien, also von Dingen zu unterscheiden, die atypisch sind. Das heißt also, man muss die Pflanze schon kennen oder man braucht einen Berater, der einem sagt, hier, nein, das nicht, dieses Detail ist unwichtig, das lassen wir weg, das übersehen wir. Aber das Detail, was an der Pflanze möglicherweise auch gerade fehlt, das muss man zeigen. Und das können nicht so viele Menschen. Also das ist tatsächlich eine Geschichte. Und das macht auch den Unterschied von einem schönen Bild. Also ich sag mal, das ist der Unterschied auch, um es mal allgemeiner hinzubekommen, zwischen einem Schnappschuss und einem inszenierten Foto. Ja, nur das, die Vorbereitung ist die gleiche, also auch die Auseinandersetzung damit. Der Fotograf drückt am Ende auf den Auslöser, muss also vorher natürlich trotzdem schauen, dass er das Bild, das Objekt in Szene setzt. Während also der Illustrator diese Strichzeichnung da wahrscheinlich Tage, wenn nicht Wochen zubringt, um das zusammenzubauen. Und dann entsteht also eine Darstellung, die tatsächlich auch einen wissenschaftlichen Wert hat. Was Vergleichbares kannte ich bis jetzt also nur von Hans-Jürgen Thorwart. Der hat kurz vor seinem Tod am Naturkundemuseum in Leipzig gearbeitet und war aber eben auch gleichzeitig wirklich ein hervorragender Kenner von sukkulenten Pflanzen. Die Bilder hier im Buch, ich schaue mal, ob ich noch ein weiteres finde, die stammen von Bettina Merz. Ah, das ist ja auch noch ein Schmeckerchen. Da kann man Myrmecodia sehen, eine Ameisenpflanze. Das ist auch ganz toll, man kann also die Pflanze als Ganzes sehen und man kann unten den Schnitt sehen, wie das innen drinne aussieht, da wo die Ameisen sozusagen drinne rumkrabbeln. Ja, und Bettina Merz hat also diese Illustrationen gemacht. Wer mehr von ihr sehen möchte, also das eine ist natürlich der Tipp, das Buch zu kaufen, das ist die eine Möglichkeit. Gibt es einen Link, gibt es bei uns im Shop, gibt es auch garantiert bei dir im beim Buchhändler um die Ecke. Kannst es bestellen. Ich habe Links in den Shownotes auf jeden Fall reingebaut und auch unter das Video kommen also die entsprechenden Links dann dazu. So, mir fällt übrigens gerade auf, dass das wohl keine der üblichen guten Rezensionen wird. Was mir so bewusst geworden ist, beim Lesen, ich habe dann immer überlegt, okay, was sagst du denn jetzt darüber? Und dann ist mir aufgefallen, so ein Zwiespalt. Also wenn ich eine Rezension schreibe, eine gute, dann bin ich als Autor dieser Rezension irgendwo so ein bisschen fast gezwungen, meine Seele zu verkaufen. Weil wenn das Buch gut ist, dann wird es also schwer, tatsächlich auch eine kurze Rezension zu schreiben oder also eine kurze, sich kurz zu fassen. Sollte man aber eigentlich machen. Ja, und umgekehrt, wenn ich als Rezensent mich kurz fasse, dann bezahle ich das mit dem Ignorieren von Details, die mir am Herzen liegen. Und also ich bin mir dieser Falle bewusst und ich werfe mich also in diesem Bewusstsein auch da voll rein und bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Weil ich habe also tatsächlich eine ganze Menge sehr vieler liebenswerter Details bei Herrn Maria gefunden. Zum Beispiel die Widersprüche, die wir alle im Leben haben, die wir uns aber tatsächlich nur recht selten bewusst machen. Viel lieber schauen wir da also bei anderen nach, ist ja auch irgendwie viel einfacher. Und ich bin mir zum Beispiel gerade unsicher, ob der Herr Maria im Buch tatsächlich überhaupt Philosoph sein soll. Oder ob ich das einfach nur missverstanden habe und gedacht habe, naja, es ist ja ein philosophisches Buch, also muss der Held ein Philosoph sein. Vielleicht ist das gar nicht so. Kann ja alles Interpretation sein. Vielleicht finde ich das irgendwann raus. Details, die ich sehr mag. Herr Maria nimmt mich zum Essen mit und zum Kochen. Er teilt also seine Rezepte mit mir so plastisch, dass ich beim Lesen ein Pfützchen auf der Zunge habe. Und deswegen löst alleine die Ankündigung, dass Herr Maria zu seinen Pflanzen hinaufsteigt, bei mir gleich mehrfach Vorfreude aus, weil neue Pflanzengeschichten, relativ simpel, immer nachdem er zu den Pflanzen hinaufgestiegen ist, geht er danach, ist sozusagen Gesetz, in die Küche und kocht sich was. Manchmal macht er auch irgendwas anderes Kleines, aber er kocht sich was. Also es gibt immer was zu essen. Und deswegen, ich habe also immer die Vorfreude auf eine Pflanzengeschichte und weiß, das schlichte Pawlowsche Glück, das ergreift mich dann als nächstes gleich mit. Also das heißt, ich habe dann meistens schon bei der Pflanzengeschichte irgendwie Vorfreude auf was Leckeres zu essen. Und ich weiß, wenn ich wieder zu Hause bin, freue ich mich schon drauf, da koche ich für meine Familie das Paprikahuhn von Herrn Marias Großtante. Und dann ist noch ein anderes Detail, was mir also in den Sinn gekommen ist. Das war also tatsächlich, glaube ich, so der erste Klick, der mir in den Sinn gekommen ist. Mein Großvater hat mir was erzählt. Mein Großvater Walter Hage. Und zwar hat er also von seiner Freundschaft mit dem Kakteenforscher Friedrich Bödecker erzählt. Der ist damals, als sie sich getroffen haben, also als er ihn besucht hat in Köln, ist er wohl schon recht betagt gewesen. Ich glaube, seine Frau lebte schon nicht mehr. Und mein Großvater hat also den Besuch, wie er also Herrn Bödecker in Köln besucht hat, geschildert und hat also sehr detailliert, das muss ihm irgendwie aufgefallen sein, erzählt, wie er also die Treppen bis ins Dachgeschoss emporgestiegen ist. Mein Großvater war ein junger Mann, also es ist ihm garantiert nicht schwer gefallen, da hochzustiefeln. Aber ganz oben in diesem Haus, das muss wohl also auch relativ hoch gewesen sein, da lebte also richtig zurückgezogen Friedrich Bödecker mit seinen Kakteen. Und im Laufe des Gespräches kommen die beiden Freunde also dann auch auf diese Wohnsituation zu sprechen. Und Bödecker erklärt also das ganz simpel und da ließ also das auch keinen Deutungszweifel offen. Den Marmelarien ginge es hier oben, entfernt von der Straße und näher beim Sonnenlichte, am besten. Sie würden so fröhlich wachsen und blühen für ihn. Das war also so eine, in einem Satz auf den Punkt gebracht, diese Schilderung. Einfach wunderbar. Und immer wenn ich an diese Erzählung von meinem Großvater denke, habe ich also das Bild, das war also beziehungsweise die Bilder vor meinem geistigen Auge, die er so spitzweg zum einen den armen Poeten, das hing also im Schlafzimmer meiner Eltern, und dann gibt's ja von ihm auch verschiedene Dachfensterszenen, also wo entweder der Blick ins Dachfenster rein oder jemand am Schreibtisch sitzend aus dem Dachfenster raus oder ein Besucher sich rausbeugt aus dem Dachfenster. Also es ist immer, das Dachfenster spielt bei Spitzweg irgendwie eine Rolle. Und was ich also sehr, sehr schön finde, speziell also bei diesen, also es findet ja eigentlich irgendwie alles unterm Dachfenster statt, immer erstrahlt das für mich so in einem verborgenen inhaltlichen Reichtum. Und dieser Reichtum, der ist aber nicht sichtbar, sondern der wird also irgendwie von diesen Brauntönen und von der Konzentration versteckt. Also es ist so dieses, ich kann es nicht beschreiben, aber es ist irgendwie so, es ist da, aber es ist also nicht auf den ersten Blick zu sehen. Und das finde ich also wirklich so faszinierend und das ist also so für mich dieses Bild von Kakteenfreund mit Pflanzensammlung auf dem Dachboden. Versteckt. So, Herr Maria schreibt sich, wie gesagt, mit dem Philosophen. Also das heißt, das ist also der Inhalt dieses Buchs im Großen. Herr Maria lebt also jetzt in seiner Wohnung ganz alleine. Es darf niemand zu ihm und er darf auch nicht raus. Kennen wir irgendwie im Moment gerade. Und damit er also trotzdem da nicht, ich sag mal, geistig vertrocknet, verkümmert, hatte sich also diesen Philosophen angeschrieben und hat ihn sozusagen um geistigen Beistand gebeten. Und das läuft vom Prinzip also so, dass also Herr Maria dem Philosophen einen Brief schreibt und er antwortet ihm. Es ist also eine schriftliche Zwiesprache. Und der Philosoph greift also in seinem zweiten Brief das Thema Dankbarkeit auf. Und darin geht es also um die Selbstverständlichkeit mit Blick auf die Veränderung in unserer Gesellschaft. Und ich finde das also sehr spannend, wie er das auf den Punkt bringt. Also wieder mit geht es eben auch um die Griechen, die das also schon vor über 2000 Jahren identifiziert haben. Übrigens, hört man die Grillen jetzt? Also die sind ja eigentlich die ganze Zeit hier, aber heute habe ich so das Gefühl, es ist so warm geworden, dass also die Grillen auch irgendwie auf Pause stellen, aber jetzt haben sie gerade wieder losgelegt. Ansonsten ist es hier tatsächlich in diesem Hain sehr schön ruhig. Ja, Selbstverständlichkeit. Und die Dankbarkeit, also dass es wichtig ist, in Dankbarkeit zu leben. Das war also so sein Ansatz. Und was ich tatsächlich sehr interessant finde, ist also das Zitat, also unser Philosoph, wir wissen nicht, wie er heißt, der zitiert Seneca. Der Undankbare quält und zermartert sich. Was er empfangen hat, ist ihm verhasst, denn er soll es erwidern. Darum setzt er es herab, während er Beleidigungen aufbauscht. Die Strafe ist der Verlust von Lebensglück. Also, wenn ich nicht dankbar bin für Dinge, die ich empfangen habe, werde ich immer weniger Glück in meinem Leben empfinden. Ich glaube, sowas erleben viele Menschen im Moment. Und Finger auf andere zeigen, ja, also ich auch. Also ich tappe auch gerne in die Falle und ich ärgere mich jedes Mal über mich selbst, weil also eigentlich ist es mir bewusst und trotzdem reißt es mich manchmal in dieses Loch rein. Also ein Beispiel, ich gehe irgendwie mit schlechter Laune essen. So. Ich gehe essen, schönes Restaurant, ist alles gut, aber ich habe schlechte Laune. Und da können sich Koch und Kellner wirklich die Beine ausreißen. Mein Haar finde ich definitiv in der Suppe, egal wo. Und das Ergebnis ist, ich habe mir und ich habe anderen den Abend verdorben. Blöd, oder? Also, ich habe ganz oft Glück und erkenne, was da gerade abgeht und dann kann ich mich anders entscheiden. Also, man muss jetzt nicht automatisch in den Suppentopf fallen, aber das lauert auf jeden Fall. Und wenn ich so in diesem Buch lese und über Philosophen nachdenke, dann frage ich mich immer wieder mal, was macht eigentlich ein Philosoph von morgens bis abends? Ich meine, geht er in sein Büro? Gibt es philosophische Software, eine Philosophie-App? Was macht er? Liest er von Schopenhauer bis, weiß ich nicht, den ganzen Tag nur Bücher? Kann doch auch nicht sein. Also, wo lernt er? Gibt es eine Fachzeitschrift für Philosophen? Sind Philosophen immer alleine? Treffen die sich in Zirkeln? Ja, und deswegen, also ich habe mich dann nochmal gefragt, also ist Herr Maria tatsächlich Philosoph? Und das, woran ich mich stoße, aber vielleicht ist das ja auch mein Interpretationsfehler. Herr Maria gibt ja vor, dass er also jenseits der Philosopherei auch noch was anderes getan hätte in seinem Leben. Aber tatsächlich, ich stoße mich da dran, weil das verwässert und verweltlicht irgendwie das Bild von ihm zu sehr. Das machen zwar seine Exkursionen in die Küche und zu den Pflanzen auch. Aber das ist für mich irgendwie so das Salz in der Suppe. Das ist notwendig. Und das lässt ihn irgendwie menschlich sein. Also so die Geschichte, wenn er Philosoph ist, dann sollte er bitteschön nicht irgendeinen anderen Job gehabt haben. Also so, es wird ja in dem Buch beschrieben, dass er tatsächlich, bevor er nachgedacht hat und sich den Pflanzen gewidmet hat, noch einen anderen Brotverdienst hatte. Ja, und es lässt mich halt immer wieder mich selber ertappen dabei, was ich so für Klischees durch mein Leben schleppe. Und auf der anderen Seite, was machen andere Menschen während ihres Tages? Also, hat mich jetzt beschäftigt. Vielleicht sieht es ja inzwischen ein bisschen besser aus da unten. Ja, die Sonne knallt nicht mehr so sehr. Was macht unser Herbergsvater den lieben langen Tag als Hotelier? Also das beschäftigt mich immer mal. Was machen Menschen den ganzen Tag lang? Und dann frage ich mich, was würde ich eigentlich sagen, was als Kaktusgärtner den ganzen Tag lang passiert? Was treibe ich so von morgens bis abends? Also, ich habe mich auf jeden Fall entschlossen, was ich machen werde. Ich werde einen Index für all diese wunderschönen Zeichnungen machen. Ja, das ist ja mal wieder interessant. Bis dahin bin ich übrigens noch nicht vorgedrungen. Humara plicatilis. Meines Erachtens hieß das Ding bei mir bis jetzt immer Aloe. Aber, da ich weiß, Herr Maria kümmert sich um die Dinge, die er sagt, habe ich jetzt schon wieder einen Auftrag für zu Hause, muss ich nachgucken, ist die Familie der Aloaceen bzw. die Gattung der Aloes schon wieder auseinandergenommen worden, wahrscheinlich schon wieder seit 10 Jahren und ich habe es nicht mitgekriegt. Ja, also, ich mache einen Index für die Zeichnungen, weil das ist tatsächlich ein Punkt, der mir in dem Buch fehlt, mal zu überblicken, auf welcher Seite ist welche Pflanze so schön dargestellt. Den gibt es dann auf der Seite zur Episode. Also zum Beispiel findest du ihn unter kaktuspodcast.de/036, weil das ist ja die 36. Episode. Was ich nicht machen werde, und das fühlt sich im Moment tatsächlich ein bisschen hart an, es wird keine Konklusion geben von mir. Ich werde das Buch nicht bis zum Ende begleiten. Nicht nur, weil meine Beschreibung dann noch länger wird, als eigentlich geplant war, sondern auch, weil sonst vom Urlaub mit meiner Frau irgendwie nicht mehr viel übrig bleibt. Und, das ist mir auch wichtig, ich möchte für mich und jedem Leser ausreichend Substanz übrig lassen, um das Buch auf eigene Faust und im eigenen Geist zu entdecken. Weil damit kommt schließlich am meisten rum. Aber was ich wiederum machen möchte, ist dieses Buch jedem warm ans Herz legen. Gerne auch bei mehr als 36 Grad, wie wir sie hier gerade haben. Und wenn der Weg von Herrn Maria irgendwann mal nach Erfurt in die Kakteengärtnerei führt, dann bin ich sehr gespannt auf das, was dann passiert. In diesem Sinne wünsche ich euch und mir, dass es euch und mir viel Spaß gemacht hat, das, was ihr jetzt gerade gehört habt. Und freue mich, wenn ich hoffentlich bald auch zur nächsten Kaktus-Podcast-Episode wieder ein neues Thema habe und die rechtzeitig liefere. Dies soll es für heute gewesen sein. Schöne Grüße. Ach so, das habe ich vorhin gar nicht verraten. Ich bin hier in einem wunderbaren Weinbautal direkt in der Soave, bei Soave, dort, wo der Weißwein angebaut wird. Und es brutzelt die Sonne hier. Und ich freue mich jetzt gleich wieder auf meine Frau und ich denke, wir werden heute Abend eine sehr, sehr schicke Pizza zu essen haben. In diesem Sinne, bis bald und ciao, ciao. Ich hätte jetzt gerne als kleinen Hinterherschieber euch noch eine Grille gezeigt, weil ich das total spannend fand, wie Grillen aussehen. Aber an diesem Baum ist keine Grille. Hier ist zwar vorhin eine Hornisse rumgeflogen, die gibt es hier auch relativ häufig. Also bleibt es bei einer Beschreibung. Grillen sehen aus wie, ich sag mal, wie die Puppen von einer Libelle. Und ich habe immer gedacht, die sehen aus wie ein großes Heupferd oder so. Aber das ist mitnichten so. Also das sind wahrscheinlich die Grillen, die wir kennen. Hier, die sind wahrscheinlich so groß. Und ich habe immer so das Gefühl, die tragen hinten am Hinterkörper einen Müllbeutel, in dem sie die Musik machen. Sehr spannend. Vielleicht finde ich ja noch ein Foto dazu. Mein letzter Tipp fällt mir gerade ein, weil der Mond da oben schon steht. Schwupp. Kann man bestimmt nicht sehen, aber egal. Wir haben August und wenn du das jetzt hörst, siehst, jetzt ist ideale Zeit. Die Perseiden sind unterwegs und man kann also nachts wunderschön Sternschnuppen beobachten. In diesem Sinne, das war's. Bis dann. Ciao.